Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben heute ein Thema, fangen mit einem Thema an, das sich durch das ganze Jahr ziehen wird. Mal gucken, ob die PowerPoint schon soweit ist. Gut, super. Bilder der Gemeinde. Das kommt jetzt jeden Monat mal einmal dran, dieses Thema, wenn die Prediger sich an den Predigtplan halten. Und Bilder der Gemeinde, ich habe das mal ein bisschen aufgelistet hier, was da alles drankommt, das nehmen wir jetzt nicht miteinander durch. Wir haben heute das erste und diese Bilder, das Interessante dabei ist, dass wir diese Bilder teilweise auch im Alten Testament sehen und dort werden sie für Israel verwendet, zum Teil, und im Neuen Testament eben für die Gemeinde. Wir werden heute dieses erste Thema miteinander angucken, die Gemeinde als Familie. Und dafür werden wir vier Texte miteinander anschauen, die wurden auch ausgewählt, vorgegeben. Und wir sehen sie hier. Die werden wir der Reihe nach miteinander durchgehen. Doch zunächst möchte ich ein paar Gedanken einfach über den Begriff Familie noch erwähnen. Dieser Begriff Familie löst bei uns unterschiedliche Gedanken und Gefühle aus. Einerseits ist es die Geborgenheit, die Heimat, das Zuhausesein, sich selbst sein können, liebevolle Beziehungen und so weiter. Und dann ist es aber auch noch ein anderer Bereich, Streitereien, sich auf die Nerven gehen, immer dieselben Vorwürfe, die Kinder können schon manchmal nicht mehr hören von den Eltern. Manche tiefe Verletzungen, zerbrochene Beziehungen, Ablehnung bis zu Hass sogar in manchen solchen Beziehungen. Und alles in unserem Leben ist von diesen beiden Polen eigentlich geprägt. Die tiefste Beziehung birgt immer auch die tiefste Verletzung. Und wenn jetzt in diesem Kontext Gemeinde mit Familie gleichgesetzt wird, was das Neue Testament an vielen Stellen tut, dann birgt es die Gefahr, dass wir unsere Familienerfahrungen da hinein interpretieren und auch nicht weniger hineintragen. Und deshalb muss jetzt in deinen Gedanken da ein Stopp erfolgen. Stopp. Übertrag das Bild, das du von Familie hast, nicht auf das, was Gott damit meint. Gemeinde ist nicht Familie in unserem Sinne, sondern in Gottes Sinne. Es ist ganz wichtig, dass wir hier ein anderes Bild bekommen, ein anderes Bild geprägt wird. Es geht um seine Maßstäbe und um seine Beziehungsordnungen, mit seinen Verheißungen und mit seinen Begabungen, die er da hineingelegt hat. Und die gehen über das hinaus, was Menschen erleben in ihren Familien, weit darüber hinaus. Er gibt uns seine Möglichkeiten, Beziehungen auf ein neues Fundament zu stellen. Darum geht es auch in diesem Bild. Es geht um Vergebung, Versöhnung, Glaube, Hoffnung und das Größte, alles bei Gott umfassende, die Liebe. Und diese Liebe wird von keinem Menschen nicht einmal ansatzweise erreicht, die er hier meint. Auch nicht in den heißen und besten Beziehungen, die es so gibt, gibt es diese Art von Liebe, von der Gott spricht. Wir haben dieses Jahr mit der Jahreslosung begonnen, 1. Korinther 16, 14, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und wenn man danach guckt, dann ist es nicht der menschliche Begriff für Liebe, der hier verwendet wird, sondern der allein für Gottes Liebe verwendet wird, die Agape-Liebe. Alles, was er tut, tut in dieser göttlichen Liebe, nicht in eurer Liebe, sondern in der, die von Gott kommt. Und es steht hier alles. Das hat uns vielleicht auch schon gestört, ne? Weil wir merken genau, nee, das kriegen wir gar nicht hin, alles. Aber wir werden sehen, es geht eben auch noch in diesem Zusammenhang um etwas ganz anderes. Die ersten drei Predigten der vergangenen Sonntage hatten dieses Thema, zumindest nach dem Predigtplan. Und ich durfte auch über eines davon in einer anderen Gemeinde predigen mit dem Thema echte Liebe zu Gott zeigt sich an der Liebe zu den Geschwistern. Sehr herausforderndes Thema war das. Und in der Vorbereitung dazu hat mir Gott etwas ganz neu gezeigt. Ich wusste das schon, aber ich habe einen ganz neuen Zugang dazu bekommen. Und ich habe mir dazu eine Grafik erstellt, um mir das einfach mal ein bisschen bildlich besser vor Augen zu stellen. Hier Gott, der ist Liebe, so wird uns das in der Bibel gesagt. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Das ist ein untrennbarer Teil seiner Persönlichkeit, seiner Person. So offenbart er sich uns. Und an erster Stelle steht immer Gott mit seiner Liebe. Sie ist so stark wie Gott selbst. Wir wissen, er ist allmächtig, er kann alles tun. Und diese Liebe, die ist so stark wie er selbst. Liebe kommt immer von Gott. Diese Liebe kommt immer nur von ihm. Sie kommt nicht von uns. Sie kommt von ihm. Unsere Liebe darauf ist immer Reaktion. Das ist nie eine Aktion von unserer Seite her, sondern immer eine Reaktion auf die Liebe Gottes, wenn wir Gott lieben. Sie kommt zuerst von ihm. Er liebt uns immer. Er liebt jeden noch so verlorenen Menschen. Und er will bis zum Schluss, dass jeder gerettet wird, wie es uns in einem Text gesagt wird. Mir selber sind viele Menschen wirklich, ehrlich gesagt, egal. Vor allem die Bösen, die Terroristen, die Leute, die alles kaputt machen, die so daneben sind, die sind mir irgendwo egal. Ich habe keine Liebe für die. Aber nicht bei Gott. Weil Gott etwas anderes sieht in jedem Menschen, als wir sehen. Meine Liebe endet sehr rasch anderen Menschen gegenüber. Manchmal ohne Chance auf Wiederkehr sogar. Wenn der andere mich ablehnt, verletzt oder mir absolut nicht entspricht, da gibt es manchmal so Trennungen, die sind fast endgültig. Jede menschliche Liebe scheitert irgendwann. Und nur die Liebe von Gott scheitert nie, weil sie einfach da ist und auf dich wartet. Bis an dein Lebensende. Und wenn du dich ihr öffnest, dann findest du dort deine Identität, deine ungeahnte Wertschätzung und Annahme von ihm her als sein Geschöpf. Und das findest du immer wieder neu. Und noch mehr in dieser von Gott etablierten Liebesbeziehung, die dich immer annimmt und immer fließt, solange du transparent bleibst und ihn in deine dunklen Ecken ans Licht, auch deine dunklen Ecken ans Licht bringen lässt. In dieser von Gott etablierten Liebesbeziehung wird das Doppelgebot der Liebe in dich eingepflanzt. Ihr kennt es, du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst die Liebe Gottes nur noch fließen lassen, indem du dem ersten Gebot vollen Raum gibst, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand. Das zweite Gebot erfüllt sich, indem du die Liebe Gottes zu dir fließen lässt. Nicht deine Liebe. Das bringt nichts. Wenn du versuchst, den Nächsten mit deiner Liebe zu lieben, du kriegst es nicht hin. Du scheiterst irgendwann immer. Sondern die Liebe Gottes, die deinen Gegner, die Person, die dich immer verletzt, die du immer meidest, für die du absolut keine Sympathie hast, immer trotzdem liebt. Und genau das tut diese Liebe von Gott. Sie liebt trotzdem. Du musst nur sagen, ja, ich will Jesus. Weil du diese Person liebst, möchte ich es auch fließen lassen, was du mir an Liebe schenkst. Und das ist die Vorgabe für eine funktionierende Gemeinde. Nach Gottes Bauplan als Familie konzipiert. Wenn jeder von uns in dieser von Gott kommenden Liebe lebt, beziehungsweise immer wieder dahin zurückkehrt, dann kommen alle Erwartungen und alle Unterschiedlichkeiten, alle Be- und Verurteilungen, alle Verletzungen, alle Ungereimtheiten unserer Beziehungen, die kommen dann unter die Liebe Gottes und nicht darüber. Bei uns stehen diese Dinge oft ganz oben dran und dann irgendwann kommt die Liebe Gottes, die stört uns fast, weil wir das Problem haben mit dem anderen. Und Gott sagt, mach die Liebe, mach die Probleme unter meine Liebe. Und dann funktioniert das. Dann werden diese Problemfelder zweitrangig und verlieren den ersten Platz. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt mal diese vier Bilder oder diese vier Texte, die für das Bild als Familie hier vorgegeben sind, durchgucken. Das erste ist Gemeinde, Familie, der Schlüssel, habe ich das überschrieben, Johannes 1, 11 bis 13. Ihr kennt diese Verse, ich mache das jetzt immer so, dass ich da neben die erscheinen lasse und dann immer auch wieder markiere, was da für uns gerade relevant ist. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er kam in sein Eigentum, er kam in seine Welt, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Was für ein Affront! Was für eine Respektlosigkeit! Was für eine Verirrung! Stell dir mal vor, du kommst in dein Haus und du wirst rausgeschmissen. Das, was dir gehört. Aber Gott reagiert nach seinem Prinzip. Er reagiert nach seinem Prinzip, Liebe in Aktion. Genau an diesem Punkt, wo alles komplett in den Abgrund kippen könnte, in der so schon völlig komplizierten und belastenden Situation zwischen Mensch und Gott, da zeigt sich diese absolute Macht und Souveränität der Liebe Gottes. Er macht weiter. Der Zugang dazu ist dort, wo ein Mensch, ich sage das mal mit dem griechischen Begriff Lambano, praktiziert. Und dieses Lambano, das heißt, die ihn aufnehmen, da gibt es noch andere Begriffe dafür, kann man noch anders übersetzen, an der Hand nehmen, ergreifen, in Besitz nehmen, einen Anfang machen, auswählen, in Empfang nehmen. Also wir merken, dass das ist wirklich so, wie es hier steht. Ihn aufnehmen, das heißt, da ergreifst du etwas, da nimmst du etwas in Besitz, da machst du einen Anfang, da lässt du etwas in dir geschehen, du öffnest, du ergreifst. Und dort vergibt Jesus dann ein Recht, ein richtiges Recht, das griechische Wort exousia, bedeutet die Autorität. Er gibt dir die Autorität, er gibt dir die Macht, er gibt dir die Fähigkeit, die Vollmacht, die ungehinderte Möglichkeit und Handlungsfreiheit. Unglaublich, was du für ein Recht bekommst, weil du einfach das ergreifst, was er dir anbietet. Dann bekommst du dieses Recht, diese Macht, diese Fähigkeit, diese ungehinderte Möglichkeit. Im Vers 10 davor steht, die Welt erkannte ihn nicht, sie war blind und verblendet, aber jeder, der Jesus in sein Leben bittet, der ihn auswählt, der ihn in Empfang nimmt, wird von dieser Verblendung befreit und erkennt etwas, das sein natürliches Erfassungsvermögen übersteigt, das er noch nie erkannt hat vorher. Und genau dieser Vorgang ist der Beginn bei einem Menschen, dass er ein Kind Gottes wird. Er muss keine Vorleistungen erbringen. Er muss nicht zuerst seinen Lebenswandel perfektionieren, sein Erscheinungsbild irgendwie verschönern, seinen Ruf aufpolieren und sagen, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht, Jesus, irgendwie habe ich es geschafft, dass du in mein Leben reinkommen kannst, sondern Jesus ergreifen, so wie du bist, ihm einen rechtmäßigen Platz geben in deinem Leben, in deinem Alltag. Und dann geschieht etwas, was jedem menschlichen Zugriff verwehrt ist. Ein neues, aus Gott geborenes Leben beginnt, diesen Menschen zu verändern. Es wird etwas Gewaltiges verändert. Die Herrschaft der Sünde und des Todes wird in eine Herrschaft des Lebens, der Ewigkeit und der Herrlichkeit verwandelt. Also vorher bist du ein Todgeweihter, du bist unter der Herrschaft der Sünde und Gott kehrt es um, da kommt die Herrschaft des Lebens, der Ewigkeit und der Herrlichkeit hinein. Vers 13 betont explizit hier, nicht aufgrund natürlicher Abstammung geschieht es. Es interessiert nicht mehr, woher du kommst, ob du einen geglückten oder nur teilweise oder völlig verunglückten Start ins Leben hattest. Ich weiß nicht, wie viele von uns hier einen super Start hatten ins Leben oder wie viele einfach in Verhältnisse hineingeboren wurden, die ganz schwierig waren. Und da hängt man manchmal dran und denkt, ja, der hat es viel besser als ich, der konnte viel besser starten, der hatte viel bessere Bedingungen. Und Gott sagt, das spielt alles keine Rolle mehr, wenn du mir begegnest. Vergiss es. Es funktioniert nicht durch menschliches Bemühen, durch menschliches Wollen, durch menschliche Absicht. Ein gesundes, ausgewogenes, authentisches, strebsames, konsequentes, gutes Leben ist keine Voraussetzung, auch wenn das nicht schlecht ist. Aber genau das kann dich sogar daran hindern, weil du meinst, dass du dein Leben schon selbst auf die Reihe bekommst. Wie viele Menschen leben sehr selbstgerecht und denken, ja, Gott wird schon zufrieden sein mit mir. Gott ist nie zufrieden. Er kann es nicht zufrieden sein, weil er die ganzen dunklen Dinge in deinem Leben sieht, die du manchmal selber vor dir versteckst. Und auch nicht durch einen Willensentschluss eines Menschen geschieht es, weil er denkt, das schadet ja auch nicht, wenn ich Gott mitreden lasse. Da gibt es doch einige gute Sprüche und Lebensweisheiten in der Bibel. Das reicht auch nicht, sondern durch eine Geburt aus Gott heraus. Gott selbst muss da etwas Entscheidendes, etwas Gravierendes machen. Eine Geburt ist, würde ich jetzt mal sagen, als Mann, ne, ich habe es nie selbst an meinem Körper erlebt, aber ich habe es miterlebt bei meiner Frau. Eine Geburt ist immer etwas Gravierendes, etwas Lebens- und Existenzentscheidendes. Man weiß nicht, klappt's oder klappt's nicht? Überlebe ich's oder überlebe ich's nicht? Das weiß man auch heute noch nicht, trotz unserer modernen Medizin. Und wenn das nicht so geschieht, wenn nicht etwas Gravierendes in deinem Leben geschieht, wo du diese Umkehr so erlebst, dass du erkennst, Gott macht etwas ganz anderes plötzlich bei mir, weil ich ihm die Tür geöffnet habe. Und er bringt Dinge in Ordnung, die nie in Ordnung kamen, dann verändert sich überhaupt nichts bei dir. Wenn du immer nur versuchst, Gott zu gefallen, das bringt nichts. Du kannst Gott nicht gefallen. Du musst die Türe aufmachen. Und er muss etwas bei dir machen, wie bei einer Geburt. Und wenn du das zulässt, dann macht er etwas, was du dir nicht vorstellen konntest. Und das ist der Schlüssel zur Ewigkeit bei Gott, zur Erlösung, zur Familie Gottes, zur kompletten Veränderung in das, was er ursprünglich geplant hat, dass du ein Kind von Gott bist und dass du ein Ebenbild von Gott bist. Der Schlüssel zur Familie Gottes. Der zweite Abschnitt bringt uns nochmal einen anderen Zusammenhang. Da geht es um die geistliche Verwandtschaft, Matthäus 12, 26 bis 50. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und verlangten, ihn zu sprechen. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir, sagte ihm einer. Und dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Familie ist etwas ganz Besonderes. Es ist die von Gott geschaffene, wichtigste und kleinste Zelle jeder Gesellschaft. Ein Ort der Geborgenheit, der Zugehörigkeit, des einander verpflichtet Seins. Ein Ort, wo es unauflösliche Bande gibt. Wir bleiben immer die Kinder unserer Eltern, ob wir das wollen oder nicht, ob die Eltern das wollen oder nicht, wir bleiben es einfach. Aber es ist auch ein Ort, wo es die schlimmsten Auswirkungen geben kann, wo Eltern versagen, wo Missbrauch geschieht, wo Gewalt oder Gleichgültigkeit reagieren. 1. Mose 2, 24 ist quasi ein Naturgesetz für die Grundlage jeder Gesellschaft, kann man sagen. Dort steht, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das Entstehen einer immer neuen Einheit von einem Mann und einer Frau, durch deren sexuelle Verschmelzung dann neues Leben entsteht. Das hat Gott so geordnet. Und dieses neue Leben findet dort die so elementar wichtige Geborgenheit und Bezugsperson, die jedes Kind benötigt, um einigermaßen stabil ins Leben zu starten. Jesus hat schon in der Bergpredigt deutlich gemacht, die menschlichen Interpretationen der Gebote Gottes, die Maßstäbe und Ordnungen, wie sie die Juden damals betrieben haben und bis zu seinem Kommen dann auch sehr ausgedüftelt dargelegt haben in unterschiedlichen Schriften, das bleibt weit hinter dem zurück, was Gott eigentlich geschaffen und in seine Schöpfung hineingelegt hat. Jesus sagt es so in der Bergpredigt, das habt ihr sicher schon gelesen, es ist euch gesagt, von den Alten gesagt, ich aber sage euch. Und er bringt nichts Neues, sondern er bringt den eigentlichen Sinn der Gebote, wie sie gemeint waren. Und mit dem Kommen des Reiches Gottes durch Jesus wird die göttliche Familie in den Vordergrund gerückt. So wie es für Kleinkinder natürliche Ordnungen gibt, die einen guten Start ins Leben ermöglichen, so gibt es die auch für Neugeborene in das Reich Gottes hinein. Also ihr wisst es, ne? wenn man kleine Kinder hat, irgendwann muss man Regeln machen. Selbst wenn man denkt, das regelt sich vielleicht von selber, irgendwann merkt man es, nein, das geht nicht. Man muss Regeln machen, man muss Ordnungen machen, damit es funktioniert. Und so gibt es auch für uns als Neugeborene Ordnungen im Reich Gottes. Die Familie ist nicht mehr an die natürliche Abstammung gebunden, wird uns hier gesagt, sondern sie entsteht ganz neu dort, wo der Wille Gottes zur Realität wird, wo er praktiziert wird, wo der Wille Gottes Entfaltungsspielraum bekommt. Dort entstehen völlig neue Bezugspersonen, die nicht mit dem Natürlichen oder der eigenen Familie übereinstimmen müssen. Jesus wertet damit die Herkunftsfamilie nicht ab, aber er gibt ihr eine zweitrangige Bedeutung. Das macht er hier. Also vom ersten Platz auf den zweiten. Die wichtigsten Bezugspersonen sind jetzt geistliche Väter und Mütter. Geschwister, die Gott in ihrem Leben den Vorrang geben. Und die braucht jeder genauso wie seine leibliche Herkunftsfamilie. Genauso wie ein Kleinkind enorme Startschwierigkeiten bekommt, wenn das nicht funktioniert mit seinen Eltern. Genauso funktioniert das jetzt mit den geistlichen Bezugspersonen. Du musst nicht zu allen in der Gemeinde die gleichen Beziehungen haben. Das geht gar nicht, aber es braucht besondere Beziehungen in der Gemeinde. In Hauskreisen, in Jugendkreisen, in Gebets- oder Jüngerschaftskreisen oder was auch immer. Es braucht diese Beziehungen. Und man muss miteinander persönlich wachsen können, indem man miteinander austauscht, indem ich Leute habe, zu denen ich gehen kann und Dinge mit ihnen bewegen, im Gebet oder auch im Gespräch. Und nur so kann ich geistig dann auch letztendlich wachsen und reifen. Die geistliche Verwandtschaft in der Gemeinde ist enorm kostbar. weil Jesus dort mitten unter ihnen ist, so sagt er das. Und das zeigt uns auch, wie wichtig das für Jesus ist. Dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Da bin ich. Und deswegen ist es so wichtig. Es ist wichtig, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Aber Jesus ist richtig da, wo zwei oder drei zusammen sind, weil wir einander brauchen, weil wir geistliche Familie geworden sind. Und weil wir uns alle unter seiner Führung gegenseitig erziehen, anspornen, bereichern, weil wir miteinander tragen und miteinander durchstehen. Wir kommen zum dritten Text, die Kindschaft, habe ich das überschrieben, 2. Korinther 6, 18. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wieder ein Bild, das wir auf ein neues Fundament stellen müssen. Die meisten von uns haben zwei menschliche Erfahrungsebenen. Außer die Jugendlichen, aber das kommt schneller, als ihr denkt. Die eine haben wir als Kinder von unvollkommenen Eltern. Aber mit genauso unvollkommenen Kindern. Da gibt es relativ behütete Kindheitserfahrungen, wo man das Negative meistens gut wegstecken kann, das auch da war. Aber es gibt auch relativ dramatische, bis zu traumahaften Kindheitserlebnissen, die ein Leben lang nachwirken und auch besondere Schwachstellen bergen dann bei diesen Menschen. Die zweite Erfahrungsebene haben wir dann dadurch, dass wir selbst Eltern bzw. Erziehungspersonen geworden sind. Irgendwann kommt es. Und ich weiß es noch, wo wir Eltern geworden sind, da hatten wir ein richtig tolles Konzept, wie wir es anders machen wollen, als unsere Eltern das gemacht haben. Wir haben auch vieles anders gemacht. Aber wir wollten alles besser und alles so machen, dass es wirklich gut läuft. Und letztendlich mussten wir dann doch im Laufe der Zeit zugeben, dass unsere Eltern einige Ziele erreicht hatten, die wir vorher gar nicht so gesehen haben. Und dass aber wir auch manche unserer hohen Ziele eben nicht erreichen konnten und in manchem sogar auch kläglich gescheitert waren. Und so langsam dämmert es einem, ich muss diesen Spruch bringen, der hat mir sehr gut gefallen, Pubertät ist nur dafür da, dass man als Eltern überhaupt keine Probleme damit hat, wenn die Kinder irgendwann ausziehen. Irgendwann kommt es. Und wenn man dann dankbarerweise mit der Zeit feststellt, das sind ja richtig prächtige junge Leute geworden oder Eltern geworden, dann weiß man, dass man nur wenig dafür kann. Dann ist man dankbar, dass es so geworden ist. Das neue Fundament der Kindschaft bei Gott wird in Vers 16 genannt. Also zwei Verse vorher, vor dem gegebenen Text. Und dort steht, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Im Vers 16a. Und das wird einfach als Tatsache so genannt, ohne Einschränkung. Ne? Ihr seid der Tempel Gottes. Guck dich mal an. Du bist ein Tempel Gottes. Und es gibt eine Bedingung, die haben wir ja schon gesehen, das Lambano, das Aufnehmen, das muss erfolgt sein. Dann bist du ein Tempel Gottes. Aber es wird noch getoppt im Vers 16b. Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie sind mein Volk. Wie fühlst du dich so als Tempel Gottes? Hey, pass auf, ich bin Tempel Gottes. Hat es schon mal jemand so gesagt von euch, einer anderen Person gegenüber? Ich glaube, das wird nie jemand sagen, weil wir das eigentlich nicht würdig finden. Wir finden uns nicht würdig als Tempel Gottes. Irgendwie haben wir ein Problem damit. Denken, ja, manchmal passt es, aber ganz oft passt es nicht. Und das ist einerseits gut so, das würde überhaupt nicht der Würde und Heiligkeit Gottes entsprechen, die ja genau an diesem Ort präsent ist, in diesem Tempel, da ist er zu Hause. Aber andererseits macht genau das dieses Sohn- und Tochtersein aus. Gott schämt sich nicht für diese Beziehung und diese Nähe. Er schämt sich nicht, obwohl es genügend Gründe dafür gäbe. Aber wie kein anderer Vater oder Mutter steht Gott zu seinen Kindern. Wir verkriechen uns vielleicht manchmal, weil wir wieder sowas von daneben waren, aber Gott verkriecht sich nicht, sondern er sagt, ja, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Und auch wenn da noch so viele Ungereimtheiten sind, ich komme hundertprozentig mit dem zum Ziel und mit der. Hundertprozentig schaffe ich das. Und zu dir sagt er manchmal, komm, mein Liebling, geh weiter, vertrau mir, lass dich nicht von dem Urteil anderer niederdrücken. Du gehörst zu mir und wir schaffen das. Und das sagt er nicht im Ton von Angela Merkel, sondern das sagt er als der Herr, der Allmächtige. Tatsächlich, das sagt der Allmächtige. Ich schaffe das. Ich habe schon das Bild von dir vor meinen Augen, wie du sein wirst, wenn du bei mir in der Herrlichkeit bist. Und das darfst du glauben. Wenn du dieses Lambano praktiziert hast, dieses Aufnehmen, dann hat er dir das Recht gegeben, das zu sagen, ja, ich komme zum Ziel. Und wenn es noch so durcheinander läuft in deinem Leben, Jesus leuchtet hinein, er fordert dich auf, bring's wieder zu mir, komm, steh auf, geh wieder weiter und ich bring dich zum Ziel. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles, was da in unser Leben hineingekommen ist. Und das musst du immer wieder pflegen, das musst du dir immer wieder vor Augen halten und sagen, das sagt der Herr, der Allmächtige zu dir. Und dann kommen wir noch zum vierten. Achtung und Respekt, habe ich das überschrieben, 1. Timotheus 5, 1 bis 2. Da wird es auch so uns vor Augen geführt. Sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre er dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wäre es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. So, ich als älterer Mann kann jetzt sagen, endlich sagt es mal jemand hier. Respekt. Ne? Aber ich glaube, es geht nicht in erster Linie hier um das Verhalten Jüngerer den Älteren gegenüber. Alter ist sowieso relativ. Kürzlich hat eine 80-jährige Mutter zu ihrem Sohn gesagt, also es hat mir der Sohn erzählt, ich setze mich doch nicht zu den Alten, und hat rübergeguckt zu einer Gruppe 90-Jähriger. Ne? Also es ist sehr relativ, wie man da das Alter definiert. Und ich glaube, ich kann das nachvollziehen, weil je älter ich werde, desto weniger empfinde ich das so. Ich differenziere viel mehr das Alter. Ne? Ich bin noch keine 70. Ne? Und wenn ich 70 bin, ich bin noch keine 75. Und dann wird es wahrscheinlich immer feiner. Aber in erster Linie geht es um das Thema Respekt und Achtung im Miteinander der ganzen Gemeinde, inklusive der Leiter hier, wird es so betont. Jeder von uns liegt irgendwann einmal daneben. Jeder von uns hier äußert und tut Dinge, die einfach nicht passen, die daneben sind. Es gibt ja die Feststellung, dass jeder Mensch täglich in irgendeiner Situation wie ein Vollidiot reagiert. Merken wir meistens nicht so, die anderen merken es vielleicht dann besser. Und das passiert auch in der Gemeinde. Das passiert in unseren Kreisen, im Reden und im Handeln. Und das macht manchmal ganz schön viel kaputt. Wenn wir dann eben menschlich reagieren, mit innerer Verachtung auf Distanz gehen, wenn so eine Reaktion da ist, oder verbal den anderen niedermachen, oder hinter dem Rücken verurteilend reden, dann tragen wir dazu bei, dass Mauern anstatt Brücken gebaut werden. Und das ist das große Problem in der Familie, in den natürlichen Familien, aber auch in der Gemeindefamilie. möchte mal behaupten, das passiert uns eigentlich laufend. Wir haben laufend so irgendwelche Probleme. Es ist so menschlich, so gewohnheitsmäßig normal, dass wir es auch sehr schnell als normal bezeichnen und entschuldigen. Und damit sollten wir aufhören. Und das ist ganz schön herausfordernd, weil das so normal ist. Es ist so normal, dass ich mich wehre, wenn einer blöd kommt und ihn genau gleich zurückgebe oder sogar noch ein bisschen toppe. Oder dass ich ihn in meinem Herzen verachte, ablehne, den Kontakt reduziere. Aber Gott geht mit keinem von uns so um. Er macht es nicht. Obwohl er ja wirklich Grund dafür hätte, weil er ja sogar den ganzen Gedanken- und Gefühlssalat in uns sieht. Ne? Er sieht es ja alles, wir sind ja transparent vor ihm. Den ganzen irrigen Stolz und die innere Ablehnung anderen gegenüber, das sieht er ja ständig. Aber Gott begegnet jedem Menschen mit einer unglaublichen Wertschätzung. Das hat er in Jesus am deutlichsten vor uns hingestellt. Und das öffnet die Türen, anstatt dass es sie schließt, diese Wertschätzung. Und das öffnet eine aufrichtige Kommunikation, es glättet die Wogen und stoppt die Verleumdung, wo das geschieht, wo wir achtungsvoll miteinander umgehen. Ich möchte mit einem treffenden Zitat einer Psychologin, Frau Dr. Wolf, schließen. Die hat es so geäußert: Respekt äußert sich darin, dass wir andere Menschen als gleichwertig ansehen und deren Andersartigkeit respektieren. Wir können die Meinung eines anderen achten und dennoch nicht gleicher Meinung sein. Ich finde das wichtig. Ne? Wir sind aufgerufen, dass wir einander achten, dass wir einander respektieren. Das heißt nicht, ich muss immer alles gut finden, was der andere sagt oder tut. Und es kann auch eine andere Meinung da sein. Gut, da gibt's, muss man darüber diskutieren, wo die Grenzen sind, ne, der anderen Meinung. Aber es gibt viele Dinge, wo wir anderer Meinung sein können und trotzdem gut miteinander zurechtkommen, indem wir einander achten und respektieren, so wie Gott uns Wertschätzung entgegenbringt. Und wenn wir das an Gott orientieren, wie er das macht, dann gelingt es, dann kriegen wir es hin. Und das ist die Herausforderung, vor die Gott uns stellt in der Gemeindefamilie. Er sagt, ich möchte, dass ihr miteinander so umgeht, wie ich mit euch umgehe. Nimm einfach diesen Maßstab von mir, dir gegenüber, was dir gut tut, wo dein Herz aufgeht, wo du merkst, ich war so daneben und jetzt hilft mir Gott wieder, einfach aufzustehen und weiterzugehen. Und das praktiziere auch dem gegenüber, der so daneben war, dass es dich verletzt hat. Und vergib und mach den ersten Schritt oder lass einfach die Liebe Gottes fließen. Er liebt, du brauchst nicht, das kommt nicht aus dir, aber er liebt, dann lass es fließen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Gott hat die Grundlagen für eine Gemeindefamilie geschaffen, die aus seiner Liebe in ständiger Aktion entspringt und daraus gespeist wird, indem wir uns bewusst sind, dass wir den Lambano-Schlüssel haben. Ne? Wir haben den Schlüssel. Du kannst Jesus in dein Leben aufnehmen und dann bist du ein Kind Gottes und er fängt an, in dir Dinge zu tun, die du dir nicht vorstellen kannst und er bringt dich zum Ziel. Ein umfassendes Kindschaftsverhältnis in der Gegenwart Gottes. Das Zweite, indem wir eine geistliche Verwandtschaft leben, in der jeder einzelne Gottes Maßstäben den Vorrang gibt. Und das Dritte, indem wir die Kindschaft als Tempel Gottes leben, gerade auch dort, wo es manchmal nicht so nach Tempel aussieht. Und das Vierte, indem wir Achtung und Respekt als Grundlage unseres Miteinanders etablieren, weil wir Jesus im Zentrum haben, bei aller Andersartigkeit. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du es bist, der uns den Weg zeigt. du der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Schöpfer der ganzen Menschheit, der ganzen Dinge, in denen wir leben. Du bist der Ursprung von dem Allem. Aber du weißt, wie stark wir unter der Sünde, unter dem Zerfall von Beziehungen und unter dem Einfluss von Satan in dem ganzen Leiden, wie uns das kaputt macht und wie das auch, wenn wir mit dir angefangen haben, wenn wir dich aufgenommen haben in unser Leben, wie es trotzdem immer wieder uns zu schaffen macht und unsere Beziehungen beeinträchtigt oder sogar manchmal kaputt macht. Aber du willst, dass etwas Neues entsteht, dass das Leben, das du gegeben hast, wirklich auch sich auswirkt und sichtbar wird bei uns. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in unserer Gemeinde das auch sehen dürfen, wie viel du da immer wieder bewirkst und zurechtbringst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir damit rechnen dürfen, auch in unserem Leben, dass wir da wirklich Veränderungen erfahren und dass wir es lernen, die Liebe von dir durch uns hindurchfließen zu lassen. Danke, Herr, dass deine Liebe kein Ende hat, dass sie immer da ist, bis ans Lebensende. Und dass dein Ziel ist, uns zu dir zu bringen, in deine Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du bleibst da dran, jeden Tag neu. Danke, dass du in unserer Gemeinde präsent bist und in unserem Leben. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr. Amen.